time, and all at one won't like that. Came in my life, gave me hope, being apart, taking a soul out, breaking it open, so strong. Told my father what's wrong.
Ich habe ja irgendwann in meiner Jugend mal versucht, Gedichte zu schreiben, und das war auch richtig gut, aber dann habe ich auch wieder aufgehört. Schreiben ist so eine Sache, und manche machen es aber dann tatsächlich beruflich, und eine, die das macht, ist Lena Schette. Sie ist Stadtschreiberin in Erfurt derzeit und kommt heute Abend in die Bibliothek am Domplatz zum sogenannten Bergfest, und sie ist da nicht alleine, sondern Carsten wird auch da sein. Hallo Carsten.
Hallo.
Heute bist du jetzt hier bei mir, um mir zu sagen, was da eigentlich passiert. Du hast mir im Vorfeld irgendwas von Thermomixen und Knochen erzählt.
Alter, die Thermomix-Maus trifft auf den Knochensuppen-Johnny.
So was.
Ja, der Knochensuppen-Johnny bin ich natürlich. Die Thermomix-Maus ist die Lena. Und das ist eine ganz wunderbare Frau. Und wir treffen aufeinander. Mal sehen, wie das wird. Sie wird was machen, ich werde was machen. Wir werden Bergfest feiern und wir werden natürlich reden.
Was ist denn eigentlich das mit dieser Stadtschreiberin? Ich erinnere mich an viele, die schon da waren. Mhm. Einer, der mit dem Radio auch sehr eng war, war Finn-Ole Heinrich. Mhm. Und der hat ja geschrieben. Also ich glaube, es ist eine Art Stipendium. Sie schreiben, aber sie machen auch was in der Stadt, oder?
Ja. Jeweils, also damit bewerben die sich auch. Und Lena Schetter hat sich damit beworben, dass sie so Schreibworkshops gibt. Und das ist das, was sie gut kann, offensichtlich, und was sie auch mag. Also mit anderen zu schreiben. Es gibt Leute, die so im Kämmerlein schreiben, macht sie auch, wobei sie eher in so einem Baumarkt-Cafés geht und an so skurrile Orte geht. Aber sie schreibt auch in einer Gruppe. Sie hat so eine Gruppe von älteren Damen, die sie seinerzeit aufgenommen haben. Und sie kann im Kollektiv schreiben und sie gibt das weiter. Und da gibt sie hier in Erfurt Workshops, Schreibwerkstätten.
Da hätte ich quasi hingehen können mit meinen Gedichten aus der frühen Jugend. Mhm. Vielleicht macht sie es ja auch noch weiter. Ist Bergfest heißt Hälfte der Zeit?
Ja. Und ich mache es weiter, auf jeden Fall.
Und wie kommt ihr denn jetzt eigentlich zusammen? Also ich habe mich eben schon gefragt, hier im Radio hattet ihr noch nicht Kontakt, da war sie mit Reinhard im Interview.
Indirekt, sie hat sich geweigert, mir eine zu rauchen, weil sie entweder aufgehört hat oder am Morgen nicht wollte, muss ich noch rauskriegen. Die war dann schnell wieder weg, aber dann haben wir uns getroffen auf dem Kaffee, auf dem Fischmarkt, und das darf man nicht machen, weil du kommst nicht zum Reden, weil du ständig Leute triffst. Es laufen ständig Leute durchs Bild. Boris kam da gerade, hat einen Fotoworkshop gemacht, hallo Boris, und dann lief Andrew Harris vorbei, Barbara Interview, da ist doch die, aber wir müssen mal reden jetzt und so. Das ist so ein schöner Ort und das macht sie ja auch gern, dass sie sich einen Kaffee setzt und beobachtet, Leute beobachten. Da haben wir die Absprache gemacht, was wir denn heute Abend machen und rausgekommen ist, dass wir was machen mit einem Schnellkochtopf und einem Thermomix, was ich ja nicht leiden kann und da, ja, und wir werden natürlich reden über sie. Es gibt viele Unterschiede zwischen uns beiden, aber auch zwei Gemeinsamkeiten und die verrate ich nicht. Es gibt zwei Gemeinsamkeiten, die man heute Abend erfahren kann. Die, also wir könnten unterschiedlicher nicht sein, aber wir haben gemeinsam. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Gemeinsamkeit mit einem Menschen, muss die nur rausfinden.
Muss sie rausfinden. Und ich höre bei dir auf jeden Fall raus, dass du Lust hast auf das Gespräch, weil ihr irgendwie schon eine Ebene gefunden habt und du weißt, das wird irgendwie wird's gut.
Ja, wir haben eine ich kann es mal verraten, eine berufliche Vergangenheitsebene. Nicht, dass wir zusammengearbeitet haben, aber in einem ähnlichen Bereich. Und das hat auch was mit dem Thema ihres Buches zu tun. Ein ziemlich hartes Buch. Das Schwarz an den Händen meines Vaters. Da geht es um Alkoholsucht, die Auswirkungen auf der Familie. Auf die Familie ziehen. Das ist ein autofiktionaler Roman und das Thema ist krass. Es hat auch was mit Sucht zu tun und so weiter. Wir reden über Klassenscham, wir reden über Herkunft und Imposter-Syndrom und natürlich auch über Aufstriche.
Die man im Thermomix eventuell machen kann.
Es macht einen Lärm, kannst du gar nicht reden dabei, mal sehen.
Und dabei können euch quasi Leute zugucken, das ist eine öffentliche Veranstaltung, 19 Uhr in der Hauptbibliothek am Domplatz. Was denkst du denn, was da für Leute kommen? Also komme ich dahin, weil ich was mit Literatur am Hut habe? Oder
wenn man es mag, wie Leute sich unterhalten und was ihre Lebensgeschichten sind, sie wird auch was lesen. Mhm. Und vielleicht sogar aus ihrem neuen Roman. Das weiß ich nicht, ob sie es darf, weil da gibt es noch sie schreibt ja an einem neuen Roman, schreibt natürlich auch in Erfurt. Vielleicht liest sie auch, also sie liest auf jeden Fall was, woraus weiß ich noch nicht. Das wird natürlich, ist keine direkte Lesung, aber sie wird sicher was auch vortragen. Und alles andere ist offen. Das ist wie bei einem Interview. Wir lassen uns aufeinander ein. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute kommen und wir gemeinsam da plaudern.
Das heißt, wenn wir jetzt die Sendung unterdessen in der Wiederholung an Zuhörerinnen haben, dann ist es gerade wahrscheinlich angefangen. Es ist kurz nach 19 Uhr. Ja. Wenn man jetzt im Haus nebenan wohnt, kann man vielleicht noch rüberschnipsen.
Oben hüpfen, ja.
Irgendwie so.
Ansonsten,
ja,
maximal.
Für alle anderen, die jetzt vormittags hören oder zwischendurch, die können sich dann noch auf den Weg machen, wenn sie Lust haben. Carsten, soll ich dich noch was Wichtiges fragen oder haben wir es?
Ich glaube, wir haben es und das wird schön. 19 Uhr, Domplatzbibliothek, Lena Schäte, Stadtschreiberin, ganz wunderbare Frau.
Und Carsten Rose ist auch dabei. Danke dir, dass du hier warst.
Tschüss. Hello.
Ihr seid bei Radio Frei und hört die Sendung Unterdessen. Und ein Thema, was sich bei mir in der Sendung eher selten verwirrt, ist das Thema Sport beziehungsweise vor allem Fußball, weil ich da, naja, eher nicht so einen Zugang habe. Derzeit haben viele Menschen Zugang, denn die Weltmeisterschaft in diesem Ballsport steht vor der Tür und es gibt auch hier im Radio durchaus Menschen, die sich dafür interessieren. Es gibt sogar eine Sportsendung, Sportexpress heißt. Sie wird gemacht von Paul und Ben. Und mit Paul hat Reinhard gesprochen. Es geht um Fußball, es geht um die WM. Was haben Sie zu sagen?
Alle reden über Fußball und deswegen hat sich Radio Frei was ganz Besonderes überlegt. Wir reden auch über Fußball, die Fußball-Weltmeisterschaft, denn wir haben hier ja auch Sportsendungen, unter anderem den Sportexpress mit Ben und Paul, welcher immer am dritten Sonntag im Monat um 10 Uhr hier im Sender läuft. Und Paul hat den Weg hierher gefunden. Hallo Paul.
Hallo Reinhard.
Und vielleicht kann man ganz kurz sagen, du moderierst den Sportexpress mit Ben, auch weil ihr selber bis vor kurzem das Sportgymnasium hier in Erfurt besucht habt, jetzt gerade Abitur gemacht habt und selber sportlich unterwegs seid. Du bist Fußballer, hast bei Rot-Weiß schon gespielt und spielst bei Rot-Weiß, warst da schon Kapitän in der Juniorenmannschaft, also hast du eine kleine Vita. Also wer regelmäßig Sportexpress hört, weiß das. Ich fasse nur mal so ein bisschen zusammen.
Ja, ganz genau. Also ich habe bei Rot-Weiß gespielt meine ganze Jugend lang, bis hoch zur U19, da war ich dann Kapitän in meinem letzten U19-Jahr, indem ich mir dann leider auch das Kreuzband gerissen habe. Deswegen schaue ich seitdem den Fußball von außen, aber kann meine Expertenmeinung gerne teilen.
Und deswegen, das betonen wir auch gerne, ist es hier eben doch was Besonderes. Ja, alle berichten über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft und natürlich die Spiele mit deutscher Beteiligung. Aber wir haben eben dich als erstens Erfurter, zweitens auch als Fußballer, der nochmal einen eigenen Blick hat. Und du wirst für uns da zumindest die Deutschlandspiele mit bewerten. Da sind ja erstmal drei Gruppenspiele, die anstehen. Und vielleicht können wir das erstmal nochmal ganz allgemein sagen, bevor wir auf Einschätzungen eingehen, was sich ja immer dazu gehört. Aber für dich selber, du bist ja noch sehr jung. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, das sind immer große Turniere. Was war so dein erstes bewusstes Turnier, was du miterlebt hast?
Tatsächlich unseren letzten Titel 2014 in Brasilien. Da war ich 8 Jahre alt. Deswegen ist die Erinnerung da ja nicht ganz so stark wie an vielleicht die vergangenen Turniere der letzten Jahre. Aber mit einem Titel reinzustarten ist ja an sich nicht schlecht. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt wiederholen kann.
Das muss man mal schauen. Ihr habt ja auch jüngst im Sportexpress eine Umfrage gemacht. Da sind häufiger andere mögliche Titelanwärter genannt worden, nämlich Spanien und Frankreich. Muss man auch so deutlich sagen, das sind schon die Favoriten. Und es ist letztlich auch mal das berühmte Quäntchen Glück. Ich merke schon, ich verfalle in Phrasen. Das sind all die Sachen, die wir überall hören. Aber wir versuchen es mal noch ein bisschen einzuordnen. Vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen, die gar nicht so drinstecken. Also man muss mal sagen, im Fußball ist wahrscheinlich so eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft und vielleicht auch eine Champions League, Halbfinale, Finale mit das Größte, was man mitspielen darf. So wäre es ja also in einem Traum ja auch für dich, ne? Du hast schon einige Träume erfüllt, bei Rot-Weiß zu spielen und so. Aber das wäre so was, also viel mehr geht nicht. Also um das mal einzuordnen von der Wichtigkeit her.
Ja, ganz klar. Also ein WM-Finale, das ist, glaube ich, das von dem, und auch den Titel dann zu holen letztendlich, und dann am Ende den Titel auch zu holen letzten Endes, ist auf jeden Fall der Traum von jedem Fußballer. Egal ob Kreisliga, Verbandsliga oder dann Champions League, Bundesliga. Das ist auf jeden Fall das, von dem jedes Kind und jeder Fußballer träumt. Und auch, glaube ich, der höchste Punkt, der Leistungszenit, den man erreichen kann, also der größte Erfolg, mit Deutschland einen Titel zu gewinnen.
Und um das jetzt auch mal so ein bisschen einzukreisen, das ist jetzt eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das Besondere ist, das erste Mal nicht in einem Land, auch nicht in zwei Ländern, das gab es schon, sondern in drei Ländern, nämlich in Kanada, den USA und Mexiko. Und ich weiß, dass du auch überlegt hattest, schon vor einem Jahr, 2 Jahren, vielleicht auch mal ein Spiel anzuschauen. Aus verschiedenen Gründen tust du es nicht. Warum?
Ja, einerseits natürlich, weil mein Portemonnaie das nicht hergibt, leider. Da trägt die FIFA maßgeblich ihren Beitrag dazu. Da auch haben wir auch im Sportexpress schon drüber gesprochen, dass die Ticketpreise dieses Jahr wirklich so dermaßen in die Höhe geschossen sind, dass das für einen Normalverdiener überhaupt nicht möglich ist, überhaupt finanziell zu stemmen. Denn nicht nur kommt ja der Ticketpreis allein, denn nicht nur muss man das Ticket bezahlen, sondern es kommt ja auch der Flug in die USA, nach Mexiko oder nach Kanada hinzu, der ja auch wirklich enorm teuer ist. Also leider kann ich es finanziell nicht stemmen und in irgendeiner Form würde ich es auch gerne boykottieren, denn die FIFA die leider ein sehr korrupter Verein ist, muss, glaube ich, merken, dass der Fußball immer noch ein Sport der Fans bleiben soll und ist. Und diese WM, glaube ich, werden wir nicht allzu viele Fans in den Stadien sehen, sondern eher die Millionäre und Milliardäre.
Deswegen ist das, wirst du trotzdem immer mal reinlunzen, ist immer genau immer der Zwiespalt. Auf der einen Seite das kritisch zu sehen, auf der anderen Seite eben dann doch zu schauen, naja, wie spielen sie nun? Wir weisen auch gern darauf hin, um das mal so runterzubrechen auf Erfurt. Es werden wahrscheinlich viele Gaststätten, Kneipen, Clubs schon die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen. Public Viewings müssen wir uns auch als Radio Frei nochmal kundig machen. Also wir wissen, dass Spirit of Generations in der Tungerstraße Public Viewings macht. Das Komma rum plant es auch wohl, wir werden da auch hinschauen. Wo schaust du denn die Spiele?
Ja, in erster Linie würde ich gerne die Spiele mit möglichst vielen anderen deutschen Fans schauen. Zur Heim-EM gab es ein tolles Public Viewing auf dem Augustusplatz in Leipzig. Das wäre dann die nächste Anlaufstelle. Da weiß ich aber leider nicht, ob das dieses Jahr auch stattfinden kann, denn die Uhrzeiten der Spiele sind ja leider so gelegt, dass wir da auch gesetzlich ein bisschen in die Quere kommen, mit Lärmbelästigung und so weiter und so fort. Aber möglichst mit vielen deutschen Fans und am Ende auch gerne im eigenen Garten. Aber die Angebote, die du erwähnt hast, die sind auf jeden Fall wahrzunehmen.
Wir werden auf jeden Fall mal hinschauen und dann auch berichten. Dann können wir auch nochmal für Einsteiger erklären, ich meine Fußballfans, deswegen, was erzählen sie denn? Ja, bei einem Turnier gibt es immer eine Vorrundenphase und dann gibt es die finale Phase, die K.O.-Phase ab Achtelfinale. Also wer dann verliert, ist draußen. In der Vorrunde kann es immer noch sein, dann kann man auch mal ein Spiel, vielleicht sogar zwei Spiele verlieren. Man ist dann trotzdem im Achtelfinale. Es treten insgesamt 48 Mannschaften an. Zur Erinnerung, wir haben gut 200 Länder weltweit, also ein Viertel der Nationen insgesamt ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt dann diese 48 Mannschaften sind auf 12 Gruppen verteilt, pro Gruppe 4 Mannschaften. Das heißt also von der Gruppe A bis zur Gruppe L, ja, gibt es die Mannschaften, deswegen wird es viele Spiele geben, die dann übertragen werden zu verschiedenen Zeiten. Und dann kann man auch schon mal sagen, wer Gruppenerster ist, ist auf jeden Fall weiter.
Genau.
Wer Gruppenzweiter ist,
auch
weiter. Und Gruppendritter, gute Nachrichten.
Gute Nachrichten.
Die acht Besten, ja. Hast du extra nochmal geschaut?
Genau.
Die acht Besten der 12 Gruppen sind trotzdem auch weiter.
Ja, ganz genau. Also nur 4 der drittplatzierten Teams werden dann leider nach Hause fahren müssen, aber 8 der 12 Drittplatzierten dürfen weiter die Reise Richtung WM-Pokal zumindest antreten. Also ja, das ist natürlich Wahnsinn und das stellt dieses Turnier auch in einen sportlichen Zusammenhang, der zu hinterfragen ist.
Es sind zu viele schlichtweg, also zu viele Mannschaften, die mitmachen. Also schön der Gedanke ist, also man sagt ja, ne, sollen möglichst viele teilnehmen, aber es sind zu viele. Also der Klassiker war früher immer 32 Mannschaften statt jetzt der 48 Mannschaften. Also das entwertet ja mal böse gesagt auch ein bisschen die Spiele, weil dann das Spiele sind, die vielleicht auch für Zuschauende gar nicht so attraktiv sind.
Ja, definitiv. Also das beste Beispiel ist, wenn wir nach Schweden schauen. Die schwedische Nationalmannschaft ist in ihrer Qualifikationsgruppe mit Abstand letzter geworden, kein Spiel gewonnen, fährt jetzt aber trotzdem zur WM, weil sie in einem weiteren Wettbewerb der UEFA, der Nations League, erfolgreich unterwegs gewesen sind und sich somit das WM-Ticket gesichert haben. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wer in der WM-Qualifikationsgruppe letzter wird und trotzdem mit zur WM fahren kann. Also ob das so richtig sein sollte.
Also Schweden dann doch mit dabei. Was wir schon mal sagen können, für die, die sich wundern oder dann suchen auf den Plänen, wo ist denn Italien? Italien, mehrfacher Weltmeister, fehlt, hat verloren überraschenderweise gegen Bosnien-Herzegowina. Aber für die ist es schön, muss man ja mal sagen.
Für Bosnien ist das natürlich ja eine Sensation, einmal mehr bei einer WM mit dabei zu sein. Und für Italien, die Fußballnation schlechthin, würde man denken, ist es denn jetzt seit 2006 mal wieder keine WM-Teilnahme. Also da muss man sagen, da muss sich der italienische Fußballverband mal an die eigene Nase fassen und schauen, was da gemacht werden kann. Denn so kann es nicht weitergehen mit Italien.
Schauen wir mal, was in Italien passiert. Und jetzt springen wir schon mal drauf, weil du wirst ja für uns berichten. 3 Vorrundenspiele sind schon mal sicher mit deutscher Beteiligung. Und die Gegner heißen Ecuador, Elfenbeinküste. Und das erste Spiel ist am Sonntag gegen Curaçao. Curaçao, wir haben nochmal nachgeschaut, ist ein Inselstaat in der Karibik und da leben 148.000 Menschen, also insgesamt weniger als in Erfurt. Wir haben etwa so 200.000 Menschen. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber erstmal ganz toll, Respekt, dass da eine Fußballnationalelf sich gefunden hat, also man offenkundig gern Fußball in Curaçao spielt und dass man auch noch bei der WM dabei ist. Also erstmal großen Respekt, aber muss man ja auch sagen, und das frage ich dich auch ein bisschen als Fußballer, ich kann mir vorstellen, solche Gegner sind schwieriger, weil natürlich alle Fans denken, also das muss ja mindestens ein 8-0 werden und dann wird es vielleicht nur ein 2-0 und alle sagen, wie peinlich ist das denn? Also du kannst bei so einem Spiel aus deutscher Sicht, sag ich mal, nicht wirklich gewinnen.
Tatsächlich nicht, da würde ich dir zustimmen, denn für Curaçao ist das, ja, man muss sich das vorstellen, wie als würde der FC Rot-Weiß Erfurt eine Mannschaft stellen für die Weltmeisterschaft, das ist für die eine Sensation, das ist das Spiel des Lebens, vor allem gegen die deutsche Mannschaft und die haben schlichtweg nichts zu verlieren, also ob die 8-0 verlieren, 4-0 oder vielleicht dann mit ganz viel Glück noch ein Tor schießen, das ist denen total egal, deswegen werden die da ihren Stiefel aufspielen, sich wahrscheinlich schön mit 11 Mann in eigenen 16er stellen und es der deutschen Mannschaft möglichst schwer machen, aber für Deutschland ist es wichtig, bei einem WM-Spiel, egal wie der Gegner heißt, bei einem Eröffnungsspiel der WM, man muss einfach nur die 3 Punkte holen. Und ob das dann 1-0 wird gegen die Curaçao durch ein Hackentor, durch ein Eigentor, was auch immer, das ist dann egal. Da werden dann die Journalisten, die Fußballjournalisten sich wieder das Maul zerreißen und die deutsche Mannschaft durch den Dreck ziehen. Aber am Ende, wenn wir dann doch den Titel holen sollten, dann ist auch egal, ob wir gegen Curaçao 1-0 oder 10-0 gewinnen.
Also du hast ja mal lächelnd Gesicht, ich dein Optimismus, Titel holen, ich merke schon, du glaubst da dran, aber so muss es ja auch sein. Ich frag dich jetzt auch mal als ehemaligen Kapitän einer Fußballmannschaft, was würdest du denn bei so einem Spiel deiner Mannschaft, angenommen gegen Curaçao, was sagt man dann? Sagt man, Jungs, wir wissen selber, das ist schwierig, jedes Tor zählt, also was macht das für eine Ansprache, also um die Konzentration wachzuhalten, weil du hast ja solche Ansprachen auch gemacht.
Ja klar, also das ist, glaube ich, zu vergleichen. Wir haben in jüngeren Jahrgängen immer nur thüringenweit spielen können und da waren die Gegner dann nicht auf unserem Niveau und da war vom Vorhinein schon klar, dass das Spiel eine eindeutige Nummer werden muss. Aber trotzdem ist man ja in jedem Spiel der Favorit und ist einem gewissen Risiko ausgesetzt. Aber ich glaube, das ist für viele Jungs im deutschen Kader die allererste WM und da muss man, glaube ich, als Kapitän dann nicht mehr so viel sagen, weil wer als kleiner Junge Fußball spielt, der träumt davon, irgendwann eine WM zu spielen. Und ob dann der Gegner Curaçao heißt oder am Ende dann Frankreich, da sollte die Motivation, das Spiel zu gewinnen, wirklich hoch genug sein. Und dann sagt man als Kapitän nur nochmal die Basics, was der Trainer einem mitgegeben hat, sagt man dann, auf was geachtet werden soll. Und ich glaube, beim Spiel gegen Curaçao wird das dann sein, dass man geduldig sein muss und nicht die Geduld verlieren darf am Ende des Tages, weil das ist, glaube ich, das Einzige, mit dem sich die deutsche Mannschaft gegen Curaçao dann selber schlagen würde.
Letzte Frage an dich auch nochmal als Fußballer. Ab wann ist man denn bei so einem Spiel, nehmen wir jetzt mal Curaçao, in so einem Tunnel drin? Weil ab einem gewissen Punkt, kann man vorstellen, vorher in der Umkleidekabine ist man ja wirklich konzentriert und nimmt gewisse Dinge gar nicht mehr wahr. Also dann gibt's ja immer noch die Rituale, dass man dann mit den Kindern mit einläuft und so. Ja, das ist eine schöne Geste, aber ich kann mir vorstellen, das nimmt man gar nicht mehr so richtig für voll alles, oder? Wie ist das?
Das ist ganz spielerabhängig. Da muss ich sagen, das ist auch sehr gut. Das ist von Person zu Person individuell, von Spieler zu Spieler, weil es gibt immer einen lockeren Spieler, der auch im Spieler Tunnel mit dem Kind an der Hand noch einen Witz reißt und dann gibt es die überhaupt nicht mehr ansprechbar sind, aber man braucht beide und man braucht ein ausgewogenes Verhältnis. Als Kapitän ist es besser, wenn man da eine gute Mitte findet. Aber
wie bist du denn jetzt mal ganz ehrlich, Paul, jetzt kannst du das ja ehrlich sagen, wie bist du denn? Bist du dann der mit dem Kind in der Hand und sagt, Mensch, wo kommst du eigentlich her? Ach, Ex-Leben, ach, interessant. Oder sagst du, nimmst das Kind einfach mit und dann bist du als Kapitän schon konzentriert. Also wie bist du denn?
Also auch das ist spielabhängig gegen Curaçao, glaube ich, würde ich mit dem Kind dann noch mal einen kleinen Spaß machen. Im WM-Finale gegen Frankreich, da glaube ich, wären mir die Nerven auch blank, da könnte ich keinen Spaß mehr machen. Aber an sich, als Kapitän muss man schon vorne weggehen, den Ton angeben und der muss dann sein Konzentration aufs Spiel, Aufgabe erledigen. Danach können wir Späße machen, wie wir wollen. Aber das Ding müssen wir gewinnen.
Also, Paul, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir werden dich jetzt häufiger hören die nächsten Wochen als unseren Radio-Frei-Experten mit für die Fußball-Weltmeisterschaft. Du selber moderierst mit Ben hier den Sportexpress und bist selber eben am Sportgymnasium gewesen. Wir sprechen jetzt schon in der Vergangenheit und natürlich Spieler beim FC Rot-Weiß Erfurt. Hast da in der Juniorenmannschaft gespielt, also weißt auch, wovon du sprichst. Deswegen sind wir gespannt auf deine Einschätzung und danke, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Eieieiei, da kracht sich's noch ein bisschen aus. Musik von The No Twist in ihren letzten Zügen. Wer weiß, ob The No Twist auch mal irgendwann im Kulturquartier spielen? Es wäre toll. Und eine Band, die aber gleich am nächsten Wochenende dort spielt, die hören wir hier gleich. Iul heißt, sie kommt aus Weimar. Zwei Leute mit lateinamerikanischen Wurzeln, was auch musikalisch durchaus Einzug erhält. Ansonsten eher so eine elektronische Musik, Wave, Synth-Pop und Post-Punk. So sind die Versuche der Genrebeschreibung. Und dieses Konzert ist wieder Teil eines Wochenendes. Also in diesem Jahr ist es am Kulturquartier Schauspielhaus ja so, weil Baustelle überall ist, dass es konzentrierte Wochenenden gibt, an denen Veranstaltungen stattfinden im Baustellengeschehen. Vielleicht wart ihr, wann war das denn? Eieiei, vor einem Monat war, glaube ich, das erste oder vor 6 Wochen das erste so eine Wochenende. Und der Raum, der Veranstaltungsraum war schön roh, unverputzt und Baustellenflair halt irgendwie. Und ich nehme an, dass auch wieder in diesem Raum jetzt das Wochenende stattfinden wird. Am Freitag gibt es erstmal eine Disco. Komm tanzen heißt es, eine Party mit DJ Hackett. Und am Samstag dann das Konzert von Iul. Am Samstag außerdem nachmittags Möglichkeit, sich das Haus mal genauer anzugucken. Es gibt Baustellenführungen mit dem Architekten Thomas Schmidt. Und also, wenn noch Plätze frei sind, man muss sich anmelden, dann empfehle ich euch dringend, euch das anzugucken, weil das wirklich beeindruckend ist. Und auch wenn ihr sagt, ja, ich war schon mal bei einer Führung vor einem Jahr, na, das sieht halt jetzt voll anders aus. Also Räume verändern sich, Wände weichen, wichen, andere kommen hinzu. Es gibt die Möglichkeit, jetzt am Samstag 14 und 15 Uhr an einer solchen Baustellenführung im Kulturquartier Schauspielhaus im Klostergang 4 teilzunehmen. Am Sonntag gibt es dann noch ein Impro-Theater, 15 Uhr. Geplant war auch eine Theatervorstellung von der Vorname. Das ist, wie ich auf der Homepage sehen kann, leider abgesagt, falls ihr da hingehen wolltet. Naja, und was natürlich immer noch gesucht wird, sind Geschichten rund ums Schauspielhaus. Also wenn ihr mit diesem Ort, mit diesem Haus irgendwie eine Verbindung habt und was erzählen möchtet, könnt ihr das tun, denn geplant ist, ein Theaterstück zu entwickeln, auf Basis eben dieser Geschichten, was dann im Herbst tatsächlich schon aufgeführt werden soll. Wir hatten dazu hier auch ein Interview im Programm, vielleicht habt ihr das gehört. So, jetzt am Wochenende aber die Möglichkeit, sich wieder die Beine ein bisschen zu vertanzen, entweder bei der Disco am Freitag, man sagt nicht mehr Disco, gell? Ich komme mir selber schon irgendwie alt vor, oder auch beim Konzert am Samstag. Und wie Iul aus Weimar klingen, das hören wir jetzt. Und danach gibt's eine frische Folge von der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel.
Trying to sail away from you. the cliffs. There is no tide, the track so deep, the raging sea, the ocean in your eyes. That shore, trying to save my boat from you. There is no wave that can wash away the pain and the memories of you. There is no tide that treads so deep, the raging sea, the ocean in your eyes.
Ein bisschen verschnupft? Nein?
Och, geht so.
Gut.
Radio frei.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine?
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Es ist wieder eine Woche rum, wir sind hier bei Switch vom Frosch zum Vogel und ich freue mich, dass Lukas Osburg und Miriam Binder hier sind. Hallo.
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 Wir besprechen Woche für Woche Situationen, Dialoge, Konflikte, Probleme und das machen wir nicht aus Spaß, sondern weil die gewaltfreie Kommunikation manchmal eine ganz gute Idee hat, wie es vielleicht schöner sein könnte in solchen Situationen. Und die heutige Situation, die wurde mir erzählt von einer Freundin. Die hat einen Partner und die betreuen zusammen ein Kind. Also das Kind des Partners, ist egal. Wir sagen Kind und zwei Erwachsene. Und, das Kind ist, sie sagt, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. 10 oder sowas. Die Freundin sagte, ja, das ist wie bei allen Kindern, es ist sehr unordentlich im Zimmer und die Klamotten liegen einfach überall rum, egal ob das jetzt dreckige, halbdreckige oder saubere sind und dann ist es manchmal schwierig, was zu finden. Naja, und aus diesem Grund haben sie eine Verabredung getroffen eines Tages und meinten, hier, Kind, guck mal, dass du das ein bisschen sortiert hinlegst, damit wir einfach wissen, was was ist. Alles klar, Kind sagt, ja, mache ich. 3 Stunden später ist abends, das Kind wurde geduscht oder hat sich geduscht und zieht sich danach irgendwas an und die ganze Logik war quasi vergessen, die Klamotten waren wieder durcheinander und meine Freundin sagte, was denn hier, wir haben das doch gerade verabredet, das ist das alles wieder durcheinander. Und dann kommt aber der Partner dazu und sagt zu ihr, das müssen wir doch nicht jetzt besprechen. Und dann fühlte sich quasi meine Freundin in den Rücken gefallen vor dem Kind Und ja, also diese Situation ist jetzt so, ne?
Also es geht weniger um das Thema, die Klamotten des Kindes und die Verabredung oder die Vereinbarung, die getroffen wurde, sollte eingehalten werden, sondern eher um das Thema, die Freundin spricht es an und der Partner sagt, das müssen wir doch jetzt nicht besprechen.
Genau, es gab noch die Zwischensituation, dass das Kind irgendwie genervt reagiert hat, nö, mache ich nicht oder sowas, weil das Kind gerade mit irgendwas anderem beschäftigt war. Aber ich habe es jetzt schon direkt rausgelassen, weil das, glaube ich, worum es jetzt der Freundin ging, die Situation zwischen ihr und dem Partner war.
Darum geht es,
okay. Genau, darum geht es, glaube
ich. Okay.
Genau, wie können wir da jetzt drauf gucken?
Na, so wie wir es immer machen.
Wir gucken erstmal auf eine Person und deren Perspektive.
Und ich kann mir vorstellen, wenn deine Freundin das Thema eingebracht hat, dass das für sie dringlicher ist. Und ich würde direkt mal loslegen mit möglichen Gefühlen.
Ja, vermuten wir mal bei ihr.
Ja, so ich habe so den Eindruck, sie ist frustriert, genervt. Vielleicht ein bisschen, na, obwohl Resignation ist noch nicht so da, aber frustriert, genervt, irritiert und ratlos.
Da geht es jetzt erstmal um die Reaktion auf das Kind, das Verhalten, oder?
Na,
was du beschreibst, oder schon um die Reaktion auf den Partner?
Ja, auf den Partner würde ich vermuten, ist eher Richtung aufgebracht.
Danke, Marie.
Also das, was du sagst, ist schon Richtung
es
Kind,
ist Richtung
oder?
Kind, ja.
Sowieso wurde das nicht eingehalten,
ich Ihr bin merkt, irritiert, ratlos. Ihr merkt, es ist einfach ratlos. Viel zu früh am Tag.
Ja.
Für dich? Wir haben Freitagmittag
heute.
Du schätzt Erholung.
Das habe ich nicht laut gesagt.
Genau, also bezogen auf den Partner, auch irritiert.
Ja, okay. Also wenn ich mich in die Situation hineinversetze und ich bespreche das mit einem Kind und dann wird das anders gemacht und dann sagt mein Partner, meine Partnerin neben mir, müssen wir doch nicht jetzt besprechen. Und mir wäre das wichtig, in dem Moment zu besprechen. Aufgebracht.
Sauer.
Ja.
Sie hat ja dann zu mir noch gesagt, sie fühlte, dass er ihr in den Rücken, oder fühlt sich an, als ob er ihr in den Rücken fällt. Habe ich gedacht, sie ist vielleicht ärgerlich und auch traurig.
Ja, 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 darüber? Ja. Genau. Ja. Ärgerlich, traurig trifft es auch ganz gut. Genau. Traurig wäre jetzt auch so das Nächste.
Genau, da kann man, weil wenn jemand sagt, ich fühle in Anführungsstrichen mich in was? In den Rücken?
Dass der Partner ihr in den Rücken gefallen ist.
Dass mir mein Partner in den Rücken fällt. Dann kann man fragen, wenn du denkst, dass dein Partner in den Rücken fällt, wie fühlst du dich dann? Oder fühlst du dich dann traurig oder ärgerlich, kann man direkt fragen.
Um drauf zu kommen, was da für ein Gefühl eigentlich ist.
Genau, weil das andere ist ein, du machst etwas und deswegen fühle ich mich so. Also so ein Täter-Opfer-Gefühl, so ein du machst und deswegen geht es mir schlecht oder gut.
Und ja. Was war jetzt die andere Variante?
Also wenn du, also statt ich fühle in Anführungsstrichen mich in den...
Ich fühle mich ausgegrenzt oder hintergangen oder was hat sie gesagt?
Wenn du denkst, dass du dich ausgegrenzt, wenn du denkst, dass du ausgegrenzt wirst, wie fühlst du dich dann?
Genau.
Nicht, wenn du ausgegrenzt wirst, dann fühlst du dich. Das ist der Unterschied, oder? Ich versuche jetzt gerade nochmal das ist ja ein feiner Unterschied.
Ja, das ist ein ganz feiner Unterschied.
Genau, wenn du den Eindruck hast, wenn du denkst, du bist ausgegrenzt. Weil das ist ja. Das
also, wenn ich denke, ja du, mein Partner, fällst mir in den Rücken.
Ja. Genau, genau.
Dann bin ich traurig. Anstelle von, wenn du mir in den Rücken fällst, dann bin ich traurig.
Ja. Ja.
Weil
dieses, wenn du mir in den Rücken fällst, das ist eine Unterstellung, ist eine Behauptung, das ist eine Mutmaßung, wie auch immer. Und das ist das, was ich interpretiere. So, vielleicht, das ist ja gar nicht seine Intention. Also. Ne?
Vorwurf. Ja. Also selbst das in den Rücken fallen bedeutet für den einen das eine und für den anderen das andere.
Das kommt dazu.
Außer die Person ist wirklich, hat wirklich die Hände genommen und ist in den Rücken gefallen, was ich nicht
zufällig. Das kann auch so und
ich bin
so
in deinen Rücken gefallen.
Ja gut, und so ist es ja auch nicht gemeint.
Also weg von dieser kleinen Feinheit. Also die Freundin könnte sich ärgerlich, traurig, sauer fühlen.
Und wirklich, also ein Stück weit denke ich trotzdem auch im ersten Moment irritiert, so, wir haben doch gerade drüber gesprochen, warum sagt er jetzt, das ist jetzt sozusagen nicht wichtig.
Genau.
Na, so.
Also auch ein Unverständnis.
Genau, ja.
Das meine Hägefühl.
Ja, ja, und wenn
das
Hägefühl,
das nehmen wir mit. Das nehme ich in meine nächste Veranstaltung. Es gibt übrigens ein neues Gefühl, das heißt,
Wenn du Unverständnis sagst, kann man direkt aufs Bedürfnis kommen. Dann geht es wahrscheinlich um Verständnis oder um Verstehen wollen. Also die eine Seite ist ja verstehen wollen, ich möchte die andere Seite verstehen oder Verständnis für meine Seite geht ja auch. Ich vermute, also so würde es mir gehen in der Situation, dass es um Verständnis für mich geht, für die Freundin.
Ja.
Verstehe, also im Sinne von verstehe mich doch, mir ist das gerade wichtig zu klären, jetzt gerade in diesem Moment.
Ich finde das immer noch spannend. Wir hatten ja gesagt, wir steigen ein oder wir nehmen das Thema Freundin und Partner, wo da der Konflikt oder die Herausforderung gerade liegt, das sich anzuschauen. Für mich ist gerade herausfordernd, auf ihre Bedürfnisse einzugehen, denn mir scheint, ihre Bedürfnisse liegen zum Beispiel bei Struktur, bei Verlässlichkeit, so, weil sie ja eigentlich das Thema angesprochen hat und dann kommt ihr Partner und sagt, hey, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig, müssen wir hier nicht jetzt drüber sprechen.
Ja, so dass die Dinge eingehalten werden, die man abspricht.
Genau.
Da wahrscheinlich.
Ja.
Und ich vermute, dass das von kurz vorher halt noch mit reinspielt bei der Freundin mit dem Kind und dann das zu trennen oder da erstmal so lange zuzuhören, bis man das gut geklärt kriegt, gut mit sich verbunden ist, dauert, ja.
Also gleichzeitig das wirklich aufzudröseln, da fließt ja ein Thema ins nächste über.
Genau,
ne? Weil eigentlich ist sie ja mit dem Kind im Gespräch und er schaltet sich mit ein. Also er kommt einfach mit dazu. So, ne? Und da jetzt abzugrenzen, was ist denn da jetzt was? Gleichzeitig so Thema Unterstützung vielleicht.
Ja, das ist doch super, genau. Die dass Freundin es ihr könnte,
um Unterstützung geht.
Ja, ihr könnt es um Unterstützung gehen. So statt, wir müssen das ja nicht jetzt klären, so ein
Wir müssen es nicht jetzt klären, ihr geht es um Klarheit, möglicherweise.
Klarheit, Unterstützung, ja.
Wir sind zeitlich schon sehr vorangeschritten. Wollen wir nochmal kurz auf den Partner gucken, auf seine Perspektive? Oder?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht eins seiner nicht so unbedingt Lieblingsbedürfnisse, Leichtigkeit.
Ja, Leichtigkeit, Ruhe.
Ja, ja.
Ja, Entspannung, Gelassenheit. So.
Und vielleicht als Gefühl so irritiert, also so im Sinne von, wieso ist das wichtig, jetzt gerade in diesem Moment zu
sprechen? Vielleicht ist er auch ein bisschen genervt sogar.
Das kann auch sein. Ja.
Na, das muss man ja nicht jetzt machen. Mann, jetzt geht's ins Bett und da können wir morgen drüber reden.
Vielleicht auch gelassen, also vielleicht einfach gelassen entspannt. Kann auch sein, dass er so ist. Also kommt auch auf die Art und Weise, wie er es gesagt hat, an.
Ja,
das.
Ruhig.
Okay, jetzt die große Frage. Ne? Ich meine, wer uns schon viel zuhört, weiß, wie das hier so abläuft. Aber für die vielleicht gerade neu eingeschaltet haben, die fragen sich, was machen die da eigentlich? Was haben wir davon, wenn wir jetzt hier jeweils Gefühle und Bedürfnisse so ein bisschen rauskristallisiert haben oder mögliche Gefühle und Bedürfnisse?
Na, die eine Seite, die ich vermute, Unterstützung haben möchte und die andere Seite, die Entspannung haben will, also ist jetzt nur die Vermutung, dass das die Hauptbedürfnisse auf den Seiten sind, dann gucken wir halt, welche Strategie gibt es, um die Bedürfnisse auf beiden Seiten zu erfüllen? Was für eine Handlung gibt es?
Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Freundin sich erstmal gesehen und gehört erlebt, ob sie das jetzt selber für sich bearbeitet oder dadurch da von außen unterstützt wird, kann es auch hilfreich sein, in dem Moment einfach zu sagen, okay, gut, ich verstehe mich, ich verstehe dich oder euch und dann machen wir jetzt hier erstmal eine Pause und lasst uns noch morgen drüber reden. Weil erstmal das Wesentliche, worum es nämlich geht, also die Gefühle, Bedürfnisse zu sehen, anzunehmen, das ist passiert. Und dann kann man wirklich sagen, gut, okay, ist auch irgendwo verständlich, lasst uns erholen und wir reden morgen drüber.
Ja, das wäre eine Möglichkeit und dann ist es in Ruhe gelassen, kann man drüber reden, ja.
Und an dieser Stelle würde ich sagen, das reicht für heute. Die Zeit ist zu Ende und ich freue mich auf nächste Woche.
Danke, bis dann. Tschüss.
Tschüss. ganz schnell noch, vor Schluss, ein Blick ins Wetter. Es ist kalt, 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 kalt. Warum ist es eigentlich gerade so kalt? Ist das diese Schafskälte? Was ist denn eigentlich die Schafskälte? Die Schafskälte, die kann zwischen dem 4. und 20. Juni eintreten und ist ein Kälteeinbruch. Vorher und hinterher ist es wärmer. Durch einströmende, kühle, feuchte Luft aus Nordwesten sinkt die Temperatur innerhalb weniger Stunden um einige Grad. Und nicht jedes Jahr tritt sie auf, kann aber. Und dass diese Woche, also das, was von Montag auf Dienstag passiert ist, ich glaube schon, könnte passieren. Warum heißt sie aber eigentlich so? Es geht tatsächlich um Schafe. Die sind nämlich traditionell bis zu dieser Zeit bereits geschoren. Und für diesen Kälteeinbruch fehlt ihnen dann das Fell und dann ist ihnen kalt. Von daher werden oft Tiere erst Mitte, Ende Juni geschoren, um dem vorzubeugen. In der statistischen Betrachtung übrigens hatte die Schafskälte in den letzten 100 Jahren eine Eintreffwahrscheinlichkeit von 61%. In den letzten 30 Jahren ist es seltener geworden. Wen wundert's? Klimawandel? Wahrscheinlichkeit liegt jetzt nur noch bei 33%. Nichtsdestotrotz ist es jetzt gerade kalt und es bleibt auch noch ein paar Tage so. Schauen wir mal kurz, wie sich es vielleicht über die nächsten Tage entwickelt. Also diese Woche können wir nicht mehr so viel erwarten, aber dann so nächste Woche. Alter, ich sehe schon wieder 30 Grad. Naja, es bleibt aufregend. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Leute, die es kühler und auch ein bisschen grauer und regnerischer mögen, die können sich auf diese Woche freuen. Zum Schluss dieser Sendung habe ich noch einen Tipp für euch. Es findet heute wieder wie an jedem zweiten Mittwoch im Monat im Bildshare Repair in der Selbsthilfewerkstatt in der Magdeburger Allee die Frauensternchenwerkstatt statt. Also ein besonderes Angebot für Frauen, die mal was reparieren wollen, was ausprobieren wollen, bauen wollen, ohne, den ein oder anderen blöden Spruch zu bekommen, der ja doch immer noch kommt von Männern. Manchmal, die auch ganz viel wissen und einem das dann gerne auch sagen. Also, heute 15:30 bis 18 Uhr die Frauenwerkstatt im Bildshare Repair und beim nächsten Mal am 8. Juli, da wird es eine Fahrrad-Spezialausgabe geben. Also wenn ihr ein Problem mit Fahrrad habt, dann wartet vielleicht noch bis dahin oder aber geht auch heute hin. Es ist ein sich gegenseitig helfen und ausprobieren. Ich war vor einiger Zeit mal dort, habe fürs Radio Aufnahmen gemacht. Das findet ihr auch bei uns in der Mediathek auf Radio Frei. Da seht ihr auch, dass diese Sendung jetzt endet. 11 Uhr ist unterdessen vorbei. Wenn ihr die Wiederholung hört, ist es schon abends um 8. Im Programm geht's am Vormittag weiter mit Musik und am Abend auch. Morgen gibt's ein neues Unterdessen mit Christine. Ich verabschiede mich von euch mit Musik von Schlünd. Eine, wie ich finde, irgendwie sehr coole Band. Die spielt am 4. Juli auf der Predigerwiese zusammen mit Endlager Thüringen. Also wenn ihr an diesem oder nach diesem ereignisreichen Tag euch irgendwie musikalisch auspowern wollt, dann könnt ihr das auf der Predigerwiese tun. Zum Beispiel solcher Musik. Und damit sage ich Tschüss, Ahoi, auf bald.
dann.
Schnauze jetzt! Man versteht seinen eigenen Fernseher nicht mehr!